Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Rund 8000 Klaviere und Flügel wurden jüdischen Familien während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich aus ihren Wohnungen geraubt. Ein Teil der wertvollen Instrumente blieb zur Unterhaltung der deutschen Truppen in Pariser Restaurants und Veranstaltungsräumen. Der größte Teil gelangte in deutsche Privathaushalte. Die Alliierten brachten noch vor Kriegsende einige tausend Klaviere zurück nach Frankreich. Anfang April 1945 standen dann dicht gereiht etwa 2000 Instrumente in den Gewächshäusern des ältesten Pariser Freizeitparks im Bois de Boulogne zur Abholung bereit. Detailliert beschrieben Menschen in Briefen ihre Klaviere, die sie im Depot wiederzufinden hofften. Caroline Piketty war Generalkonservatorin des französischen Nationalarchivs und für die Dokumentation von Enteignungen zuständig. Für ihr Buch Geraubte Harmonien hat sie alle damals geschriebenen Briefe gelesen. Ich habe Caroline Piketty gefragt, was erfährt man darin über die letzten Kriegswochen?
Elles traduisent bien l'impression que j'avais.
Die Briefe spiegeln einen Eindruck, den ich hatte. An der Westfront war der Krieg schon entschieden, aber im Kopf der Menschen und besonders der Opfer der Shoah war nichts an ein Ende gekommen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es noch viele Jahre danach unmöglich war, mit dem Ausmaß der Verfolgungen abzuschließen. Und diese Briefe sagen, erstens, ich finde mich nicht ab, es ist unmöglich. Und zweitens, dass ich verfolgt wurde, dass meine Angehörigen verschwunden sind. Auch mein Klavier, das ist erst gestern gewesen, wenn nicht heute. Wie Zeit empfunden wurde, ist, sofern man nichts Vergleichbares erlebt hat, kaum vorstellbar.
C'est une notion du temps qu'on a peine à imaginer quand par chance on n'a pas connu des périodes pareilles.
An den Anfang haben Sie die Geschichte der aus Griechenland eingewanderten Familie Nissim gestellt. Zwei Töchter haben sich der Gruppe La Sixième angeschlossen, die Kinder deportierter Eltern in Pflegefamilien unterbrachte. Eine Tochter der Familie wurde im Bahnhof verhaftet, nach Sobibor deportiert und ermordet. Dann gab es eine fälschliche Information, die am 18. Mai 1945 alle Hoffnung auf ihr Überleben zusammenfallen ließ. 1949 wurde der Antrag der Familie Nissim abgewiesen, die Tochter als Widerstandskämpferin anerkennen zu lassen. Warum haben die Behörden sich in den Nachkriegsjahren dagegen gesperrt, kleine Widerstandsgruppen zu würdigen?
Also ich möchte Ihre Frage etwas nuancieren, insofern es für mich offensichtlich ist, dass Behörden wie das Ministerium für ehemalige Kriegsveteranen und Kriegsopfer die jüdischen Opfer anders behandelte als Kriegsgefangene, politische Gefangene und so weiter. Sehr, sehr lange haben die Franzosen in jüdischen Familien lediglich Opfer gesehen. Menschen, die keinerlei Widerstand leisteten und sich wie Schafe abführen ließen. Diese Vorstellung herrschte in den Behörden vor und ganz allgemein in der Bevölkerung. Nur sehr selten wurden Bewegungen, geschweige denn einzelne Personen, als Widerstandskämpfer anerkannt. Man spricht zwar von der MOA, einer großen internationalen Widerstandsbewegung, in der viele Juden aktiv waren, aber das ist die Ausnahme. Und Personen wie Edi Nissim, die erst 22 Jahre alt war, als sie verhaftet und deportiert wurde, betrachteten die Behörden überhaupt nicht als Widerstandskämpferin.
Edi Personen comme cette Edi qui n'avait que 22 ans lorsqu'elle a été arrêtée et déportée n'était pas du tout considérée par les autorités comme résistante. En plus, si vous voulez, les activités de résistance sont très difficiles à prouver.
Hinzu kommt, dass Widerstandstätigkeiten sehr schwer zu beweisen sind, weil es sich um clandestine Aktivitäten handelt. Wenn zwei Schwestern wie Edi und Gilbert mit dem Fahrrad durch Paris fuhren und oft sogar ziemlich weite Strecken zurücklegten, um Kindern zu helfen, hinterließen sie nirgendwo Spuren. Man braucht Nachkriegszeugnisse von Menschen, die das wirklich erlebt haben und bezeugen können, dass eine 22-Jährige tatsächlich hohe Risiken eingegangen ist. Diese Zeugnisse sind selten. Und wenn Sie sagen, alle Hoffnung sei erlöscht, als Edis Schwester Gilbert im Hotel Lutetia entdeckt, dass es sich um eine Namensverwechslung handelte, da möchte ich widersprechen. Nein, die Hoffnung hat Gilbert, die ich das Glück hatte kennenzulernen, nie aufgegeben. Deshalb habe ich mein Buch mit ihrer Geschichte begonnen. Diese Menschen hofften immer auf die Rückkehr, immer. Selbst als das Ministerium die Verschollenheit bescheinigte, blieb es undenkbar, dass sie nicht zurückkehren würden.
C'était impensable qu'ils ne reviennent pas.
Sie schreiben, Madame Piketty, dass die Menschen sich in ihren Briefen so ausdrückten, als sei ihnen das Instrument, das geraubt wurde, erst gestern abhanden gekommen. Stand das Instrument für die untergegangene Familienwelt?
Aber ja, ganz sicher. Das ist eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Wie viele Kinder oder Erwachsene, die das Glück hatten, zu Hause ein Klavier zu haben. Das Klavier verbindet eine Familie. Melodien, auch wenn sie ungeschickt gespielt wurden, behält man ewig im Kopf. Und wenn aus einer Wohnung alles verschwunden ist und man weiß, dass Klaviere zurückgeholt wurden, bedeutet das für die Familien, die auf die Rückkehr ihrer Angehörigen warten, etwas Ungeheures. Sie glauben, dass diese aus der Deportation zurückkehren werden, jetzt, wo sie bereits ein Klavier, das zweifellos ihnen gehört, zurückgehalten haben.
In einem Kapitel streifen Sie den Fall des international renommierten Pianisten und Pädagogen Alfred Cortot, der seinen Kollegen Lazare Lévy kalt abgewiesen hatte, als dieser um Hilfe für seinen Sohn Philippe bat. Philippe Lévy ist ein entfernter Cousin von ihnen. Er war im Widerstand in der Combat-Gruppe, wurde nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sie haben erst durch die Archivarbeit von seiner Verhaftung erfahren und sich dann erinnert, dass bei ihrer Klavierlehrerin ein Bild von Alfred Cortot über dem Kamin hing. Sind Nutznießer der Kollaboration, die in der Kunst einen Namen hatte, bei der Aufarbeitung der Kriegsjahre eher geschont worden?
Oui, ils ont été épargnés. Alfred Cortot fait partie de ces privilégiés.
Ja, sie wurden verschont. Alfred Cortot gehörte zu diesen Privilegierten. Die Säuberung betraf wirklich nur die ganz großen Kollaborateure, die politische Funktionen innehatten, auch Journalisten und Schriftsteller. Musiker hingegen nur sehr selten. Alfred Cortot musste zwar vor mehreren Säuberungskommissionen erscheinen, ihm wurden aber lediglich für 2 Jahre öffentliche Bühnenauftritte untersagt. Er empfand das als große Beleidigung. Ich kenne niemanden, der kollaboriert hat und nach dem Krieg von seiner Haltung abgerückt wäre. Alle waren davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Cortot gehörte dazu. Das Auftrittsverbot war für ihn eine unglaubliche Schmach. Und als er sich dann zum ersten Mal wieder auf einer Pariser Bühne zeigte, im Théâtre des Champs-Élysées, wurde er von den Orchestermusikern ausgebuht. Ein absolutes Drama. Er flüchtete sich in sein Heimatland, die Schweiz, und spielte nie wieder in Paris.
Il a vécu ça comme un drame total. Il s'est réfugié en Suisse, son pays natal, et il n'a plus jamais joué à Paris.
Die Historikerin und Archivarin Caroline Piketty. Ihr Buch Geraubte Harmonien wurde von Sina de Malafos ins Deutsche übersetzt. Erschienen ist es im Schöffling Verlag, 192 Seiten, 25 €.